Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Heute werde ich einmal über feste Speise predigen. Nicht nur über Milch, oft predige ich Milch, die Basics. Heute werde ich ein schwierigeres Thema der Bibel, habe ich ausgewählt, und deswegen muss ich euch viele Bilder geben. Die Bibel auch, wenn sie uns Schwieriges, Himmlisches versucht zu erklären, werden viele Bilder genommen aus, sogar aus anderen Völkern, heute aus Ägypten, wenn wir über die Bundeslade nachdenken werden. Und ich glaube, Gott möchte uns segnen auch, dass wir vertieft in dieses Thema hineingehen des Heiligtums, das Gott sehr am Herzen liegt. Als ich ein Kind war, so im Grundschulalter, da hat mich nichts so sehr in Staunen gebracht wie ein Rettungswagen, die mit Blaulicht und Sirene sehr schnell durch die Straßen gefahren sind. Alle haben Platz gemacht, und ja, um Menschen zu retten, die vielleicht schwer verletzt waren. Und dann so Anfang der 70er gab es einen Wechsel, zumindest dort in Baden-Württemberg, wo wir gelebt haben. Da ich am Krankenhaus wohnte, weil meine Eltern dort gearbeitet haben, habe ich auf einmal ganz andere Autos gesehen, die gekommen sind, die nicht mehr so aussahen, sondern große Kastenwagen, ja, Busse sozusagen, Notarztwagen hießen sie damals, die viel langsamer gefahren sind, manchmal auch länger am Unfallort geblieben sind und dann auch langsamer angekommen sind. Und dann öffnete sich die Tür, und ich habe hinterm Busch beobachtet dort bei der Notfallaufnahme, wie sich die Türen öffneten, und diese Autos waren ganz anders drin. Die haben ganz viele Geräte gehabt. Die Personen waren mit irgendeinem Kabel verkabelt und viele Leute waren um sie. Das war anders als früher die Krankenwagen, die nur ganz schnell transportiert haben. Und das hat mich fasziniert als Kind. So eine mobile Notfallstation. Beeindruckend. Und dann habe ich gesehen, wie sie dann in den Notfallstationen, in den Schockraum rein gebracht haben. Aber da habe ich fast nichts mehr gesehen. Da waren vermilchte Glasscheiben. Ich habe nur Lichter gesehen und habe dann fantasiert, so in meinem Kopf, was wird jetzt da drin gehen? Was für Geräte gibt es dort alles? Das hat mich unglaublich fasziniert. Und weil mein Papa dort arbeitete, hat er mich auch mal in einen Operationssaal mitgenommen. So abends, wenn nichts mehr los war. Das hat mich erst beeindruckt. Alles voll mit Geräten. So eine sterile, fast heilige Atmosphäre mit blauem Licht. Das war für mich fast wie ein Heiligtum. Das waren wunderbare Dinge. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, habe meinen Vater gelöchert und so weiter und so fort. Wir haben tatsächlich heutzutage viele Arten von, ja, von Wiederbelebungsorten oder Erhaltungsorten. Der Rettungswagen hat heute einige Geräte, 6 bis 10 Geräte, 50 bis 80 Medikamente, je nachdem, ob ein Arzt da ist. Kostet, wusstet ihr, dass er über 200.000 Euro kostet? Also in Deutschland ein Rettungswagen. Aber was ist erst mit dem Schockraum oder ein OP-Raum? Wir haben ja hier Ärzte, die wissen, dass es gibt sogar Millionen, mehrere Millionen kann so ein Operationssaal kosten. Und das hat mich natürlich als Kind enorm begeistert. Diese Sorge, diese Methoden, diese Vielfalt von Geräten, um Menschen zu helfen, die vielleicht am Sterben sind. Aber letztendlich habe ich später gelernt, dass das nichts prinzipiell Neues ist. Sogar die alten Ägypter haben versucht, viele Geräte und viele Methoden zu haben, um Menschen zu helfen. Hier seht ihr den Papyrus Ebers. Der ist jetzt in Leipzig ausgestellt, in der Unibibliothek, oder seit immer, seitdem er aus Ägypten gekommen ist. Und da gibt es fast 900 Rezepte und Formeln, Beschreibungen zu zahlreichen Krankheiten und Therapien. Oder wenn man nach New York geht, gibt es in einer Universität auch einen Papyrus, der heißt Smith. Der zeigt die chirurgischen Eingriffe in 48 Bereichen, wie man Menschen helfen konnte, wie man die Operation bei Brüchen durchgeführt hat und wie man wie man dann gepflegt hat, die Wunden mit Salben, Ölen, Honig, Pflanzenextrakten und wie man dann verbunden hat. Alles detailliert beschrieben, fast 5 Meter lang. Und der erste Papyrus ist fast 20 Meter lang mit den 900 Rezepten. Also die Ägypter haben es wirklich wie kaum jemand anders drauf gehabt vor 4.000, 5.000 Jahren. Dieser Papyrus war um die Zeit Mose, also der Eltern, 1550 vor Christus, beide diese Papyri. Und so kommen wir jetzt langsam in die Zeit Mose rein. Aber etwas haben die Ägypter noch gemacht. Sie sind noch weiter gegangen als alle anderen. Sie haben sich besonders gefragt, wie können wir den Menschen für das ewige Leben wiederbeleben? Wie können wir wieder zum ewigen Leben bringen? Niemand anders, weder die Babylonier, Griechen, Römer, war es so wichtig, den Menschen irgendwie ins ewige Leben zu bringen. Interessant, und genau da beginnt die Bücher Mose, in diesem Kontext. Natürlich haben sie da alles Mögliche vermischt, aber erstmal die Sehnsucht, die sie hatten, und den Versuch war einzigartig weltweit, außerhalb der Bibel. Wenn man das himmlische Heiligtum, die Bundeslade verstehen möchte, in tiefer verstehen, als wir es vielleicht bis jetzt verstehen, müssen wir etwas über die Zeit uns anschauen, in der Mose gelebt hat, in der Josef gelebt hat, da, wo die Bibel anfängt. Und hier seht ihr das Grab von Tutanchamun. Vielleicht waren einige von euch schon dort und haben sich das angeschaut. 1922 hatte Howard Carter das Grab des Tutanchamun gefunden. Und als er durch ein kleines Loch reingehämmert hat, er vermutete, da muss was sein, dann fragte ihn der Lord Carnarvon, der sein Finanzier war, was siehst du? Siehst du was? Und Carter sagte, ich sehe wunderbare Dinge. Alles hat geglitzert von Gold. Ja, Gold, haben die alten Ägypter gemeint, ist das Fleisch der Götter. Alles musste in Gold sein, auch in anderen Religionen. Und wenn man sich genauer anschaut, diese Städte, da waren mehrere Räume. Er ist nur in den Vorderraum, in die Nebenkammer gekommen und es hat schon geglitzert. Aber dann war dort natürlich die Sargkammer und die Schatzkammer. Es gab mal eine Ausstellung in München und in mehreren Teilen der Welt, da wurden Repliken gemacht, schon die waren Millionen, haben die gekostet. Und da habe ich mir das angeschaut und dann sieht man erst, wie groß so ein Sarkophag war in dieser Grabkammer. Fast 3 Meter groß. Und dann sieht man, innerhalb von diesem Sarg waren nochmal 3 Schreine. Also 4 Schreine, alles mit Symbolen. Ihr seht hier Flügel. Bei solchen Flügeln ist mir damals gleich irgendwo, auf was habe ich assoziiert? Vielleicht auch hier. Gab es da nicht was im Heiligtum? Engel, Flügel und so weiter. Das waren aber keine Engel, das waren Gottheiten, Frauengottheiten hier. Sogar hier sieht man, wie sich die Flügel berühren. Habe ich sowas nicht in 1. Könige 6, 27 gelesen? Bei Salomo, dass sich die beiden Engel berührt haben mit den Flügeln. Und dann innerhalb dieser Schreine waren die Sarkophage. Jeder von uns hat schon in der Schule oder irgendwo das gesehen und gelernt. Und zwar 3 ineinander, wie Babuschka, ja? Die russische Babuschka, die eine ineinander geht. Aber das war nicht alles. Es gab noch andere, in der Schatzkammer noch andere Dinge. Das sieht fast ähnlich aus wie so ein Räucheraltar, wie wir ihn manchmal im biblischen Büchern, Gemälden sehen, aber es hatte damals nichts damit zu tun, sondern in diesem Alabasterinhalt waren, in Kanopenschrein, waren die Organe des Pharaos aufbewahrt. Man wollte sie fürs ewige Leben aufbewahrt, auch in so klein wie in diesen Sarkophagen. Zum Beispiel die Leber, Lunge, Magen und Gedärme. Interessant, das Herz hat man in der Mumie gelassen. Und das Gehirn hat man rausgenommen, weil man dachte, das produziert eh nur Schleim. Ist nutzlos. So dachten die Ägypter damals. In dem Raum gab es aber auch noch etwas anderes. Es gab auch den Kanubisschrein. Der Kanubis war der Wächter nach ägyptischer Religion der Toten. Und der sie richtet, der das Herz wiegt. Mit einer anderen Gottheit zusammen. Man weiß nicht, was hier drin war. Man ist nicht sicher, was ursprünglich drin war. Die Forscher rätseln darüber. Aber das Bild kommt doch jedem Adventisten irgendwie verdächtig ähnlich vor, oder? Zu einem Gegenstand, den wir später finden. Natürlich, die Sarkophagen, jetzt der äußere von den dreien, das hatte alles seine Bedeutung. Ihre ganzen Glauben, Kosmologie haben sie reingebaut in einem Mikrokosmos. Oben war der Himmel, unten die Unterwelt. Und das war durchgängig so gemacht. Und der Höhepunkt bei den Ägyptern war dieser letzte Sarg. Und zwar nicht der, der in Glas hier ist, wo Tutanchamun drin war, die Leiche, also der Pharao, der Gestorbene, sondern der Deckel. Das war das Wichtigste. Und zwar innerhalb des Deckels war die wichtigste Gottheit gezeichnet für die Ägypter, Nut, für die Auferstehung. Sie hat wie umarmt, mit ihren Flügeln manchmal. Und leider konnte ich das nicht fotografieren. Ich durfte den Sargdeckel nicht hochdrehen. Ja, aber man kann das lesen. Es gibt andere Särge, wo man das sieht. Vielleicht hier auf dem rechten Sarg. Da war die Gottheit Nut, wo sie geglaubt haben, dass sie umarmt und in neu gebiert. Man dachte, sie gebiert die Sonne. Der Sonnenkult, wisst ihr, war auch in Ägypten vorhanden. Und sie haben ja die Sonne angebetet, wogegen sich ja Gott auch gewendet hat. Und diese Göttin Nut war wie eine Mutter. Die alten Texte beschreiben sie wie eine Mutter, die ihn umarmt und die ihn wieder gebiert. Das war der Höhepunkt. Vielleicht, ich glaube, jeder von euch hat schon mal die Tutanchamun-Maske gesehen und wir meinen, das ist Tutanchamun, das stimmt aber nur teilweise. Es ist auch durch den Bart gekennzeichnet der Gott Osiris, der gestorben ist und wieder auferstanden durch Nut, dessen Sohn er war. Das so haben die Ägypter geglaubt. Um zu verstehen, was die Israeliten erlebt haben, ist es erstmal wichtig. Und die Historiker sagen uns, also Ägyptologen, sehr bekannte, Jan Assmann aus Heidelberg sagt, der Sarg ist kein Behälter des Todes. Wir dürfen es nicht verwechseln mit dem heutigen Sarg oder wo die Menschen begraben werden. Nein, es war der Ort der Regeneration nach ägyptischem Glauben. Erik Hornung von Basel sagt, der Tote wurde nicht begraben, sondern verborgen zur Wiedergeburt. Das war ihr Glaube, deswegen haben sie alles vorbereitet. Wilhelms Harko aus Belgien sagt, der Sarkophag ist wie eine Truhe des Lebens. So haben sie es verstanden. Natürlich haben die Israeliten nicht immer solche goldenen Särge gesehen. Die meisten einfacheren Menschen, die ein bisschen Geld hatten, hatten sich aus Stein einen Sarg gemacht. Aber da war auch Nut war drin. Und an den Rändern waren magische Texte, das war mit Magie verbunden, die ägyptische Religion. Und das Interessante für uns, um das abzuschließen von der ägyptischen Seite, die Sehnsüchte waren da, sogar manche Ähnlichkeiten, zumindest optisch, die wir nachher im Heiligtum sehen werden, aber leider vermischt mit diese Sehnsüchte nach ewigem Leben, vermischt mit Magie, mit magischen Texten, sie dachten, Magie wird ihnen helfen, und mit anderen Gottheiten, sogar ekelhaften Gottheiten. Ich müsste mir mal vorstellen, Schakale sind Götter. Tutanchamun-Maske seht ihr die Schlange oben und den Geier. Zwei Gottheiten für Unter- und Oberägypten. Oder Skarabäus, ein Mistkäfer, wird ein Gott. Wie traurig, wenn die Menschen solche kleinen Tiere und Paviane und Hunde und Stiere, das goldene Kalb, wird ja in der Bibel berichtet, wenn Menschen so etwas anbeten. Affen, ja. Aber jetzt wird spannend. Jetzt kommt die Überraschung. Jetzt haben wir diese ägyptischen Bilder gesehen, um tiefer einzusteigen. Wenn wir jetzt die Bibel lesen, ich habe das als Jugendlicher irgendwie nicht einordnen können, was passiert da. Warum wird jetzt der große Patriarch Jakob, Israel, nachdem Israel benannt wird, warum wird er balsamiert in Ägypten? Das ist doch ein ägyptischer Brauch. Glaubt er nicht an das ewige Leben? Oh, wir haben dann Texte, dass seine Gebeine in die Heimat gebracht werden sollen. Aber noch spannender wird es bei Josef, sein Sohn Josef, der treue Vorbild Josef. Gottes Knecht, ein Typus auch auf Jesus. Er wird balsamiert und in einen Sarkophag getan nach der ägyptischen Sitte. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass in seinem Sarg auch diese magischen Texte waren. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Er war ein tiefgläubiger Mensch. Aber der letzte Vers von dem ersten Buch Moses, dass er begraben wurde in einen Sarg, balsamiert und in Ägypten in einen Sarg getan wurde. In einen Sarg. Und das hebräische Wort ist Aaron. Was bedeutet das? Und jetzt schaut mal, wie Gott integriert Teile der ägyptischen Bilder, die sie kannten, und wir werden jetzt erstmal versuchen, das zu verstehen, bekannten Gegenstände und Praktiken der Ägypter in diesem System nach der Suche des ewigen Lebens, wie er das integriert jetzt mit Jakob, dem Glaubensvater, und mit Josef. Und jetzt wird es noch spannender. Dieses Wort Aaron kommt 200 Mal vor, nach manchen Zählungen 201 Mal, zweimal im Alten Testament. Wisst ihr, wo das Wort Aaron für Sarg in Ägypten, Josef, der nach ihren Ritualen begraben wurde, wo es das nächste Mal vorkommt? In 2. Mose 25. Da kommt es vor, in Kapitel 20, wo Gott sagt, und du sollst eine Lade machen, eine Bundeslade. Da wird das zweite Mal dieses hebräische Wort genutzt. Sie sollen mir eine Lade aus Akazienholz machen. Merkt ihr heute, ich predige keine Milch. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Was macht hier Gott? Stellt euch doch mal vor, wenn ein Israelit die Tora las oder gehört hat, und vielleicht nach einer Stunde, zwei Stunden würden wir unseren Studenten geben, 25 Kapitel weiter war und gelesen hat, baue ein Aaron. Der hat sich sofort erinnert an wen? An Josef im Sarkophag. Warum nimmt Gott nicht ein anderes Wort? Es gibt doch viele Möglichkeiten oder ein neues Wort erfunden. Warum arbeitet Gott mit einem Wort, was einen Israeliten, das wird im Deutschen nicht so klar, ihn verbindet mit Josef in Ägypten, der in einen Sarkophag gelegt wurde? Schwierige Fragen. Eigentlich ist er doch zu klein. Die Bundeslade war ja nicht größer als 1,10 Meter, 20 Meter länger. Also ganz passt es nicht, das Sarkophagbild. Außerdem in das Allerheiligste, ins Heiligtum durfte nichts Unreines und alles, was tot war, war unrein kommen. Was beabsichtigt Gott? Wieso macht er diese Verbindung? Es gibt eine sehr schlaue, von Gott geführte Frau, glaube ich, die uns eine Antwort versucht hat zu geben. In Buch Erziehung schreibt Schwester White, da sie in Ägypten an sinnliche, wahrnehmbare Darstellungen der Gottheit gewöhnt gewesen waren und solche von der niedrigsten und entwürdigsten Art, fiel es ihnen schwer, die Existenz und den Charakter des Unsichtbaren zu begreifen. Aus Mitleid mit ihrer Schwachheit gab Gott ihnen ein Symbol seiner Gegenwart. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich unter ihnen wohne. Was macht Gott nach dieser Aussage? Ist das eine gute Deutung? Aus Mitleid, aus pädagogisch, historisch, spezifischen, anthropologischen Gründen gibt er ihnen Symbole, damit es ihnen leichter fallen kann, an den unsichtbaren Gott zu glauben. Weil sie gewöhnt waren, weil sie diese Bilder, auch negativen, perversen Bilder, abscheulichen Bilder so degradiert haben, musste er ihnen auch irgendeine Art Bilder geben, um sie weiterzuführen in die Beziehungen, in die Wahrheiten des Himmels. Sie ein Abbild des Himmels. Aber interessant, er veränderte die Inhalte. Nur Teile wurden mitgenommen. Was sind die Ähnlichkeit, was sind die Unterschiede? Ja, jeden, der sich damit beschäftigt und schaut, wie es bei den Israeliten war, sieht man gleich von außen, dass die Bundeslade eine gewisse Ähnlichkeit hat zum Anubisschein, zumindest ein Gerät, das man trägt. Es gab noch ein zweites Gerät drin. Auch das Wort Sarkophag, gibt es eine Ähnlichkeit zu den Ägyptern? Aber Gott, und jetzt die Unterschiede, wollte sich niemals sichtbar zeigen in einem Gegenstand von Tieren oder Menschen. Das ist verboten im zweiten Gebot. Wir sollen uns keine Bilder von Gott machen. Gott sprach oben über der Lade. Das Licht hat ihn manchmal verborgen und symbolisiert. Die Cherubine sollten interessanterweise nicht wie diese Göttinnen sich nur anschauen oder irgendwo hin, sondern sie sollen nach unten auf den Sühnendeckel, nach unten schauen. Das ist ein wichtiges Detail, das sogar manchen Forschern aufgefallen ist, zum Unterschied zur Bibel. In der Bundeslade gibt es und außerhalb der Bundeslade gibt es keine magischen Texte, sondern es gibt die 10 Gebote. Wir ziehen nicht die Maske von Osiris an, sondern später im Neuen Testament sagt die Bibel, wir ziehen Christus an. Wir Adventisten nehmen das Heiligtum, die Bundeslade, noch heute sehr ernst. Traditionell. Wir kennen und betonen vor allem 5 Bereiche. Wir sprechen über die 10 Gebote, die drin waren. Das ist so ziemlich das Erste. Und da sogar das Sabbatgebot, das leuchtet ganz besonders. Ja? Es war ja die Bundeslade. Wir sprechen auch vom Bund, den Gott anhand der 10 Gebote des Bundesbuches, was neben der Lade war und dem Opfer am Altar gemacht hat. Also es hat was mit Bund, mit seinem Volk zu tun. Wir Adventisten glauben auch, dass der Sühnendeckel, der ganz aus Gold war, interessant, der innere 7. Sarkophag war ganz aus Gold. Gott überträgt ganz auf Gold auf den Sühnendeckel und das Neue Testament sagt, wer war, wen symbolisiert der Sühnendeckel? Jesus Christus. Paulus sagt das ganz klar in Römer 3, Vers 25. Wir sprechen auch vom Blut des Sündenbocks. Das symbolisiert Christi Opfer für all, wo alle Sünden des ganzen Heiligtums, des ganzen Volkes weggetan wurden. Und wir Adventisten sprechen natürlich sehr viel vom Zeitpunkt des Yom Kippur. Dieses einmal im Jahr, wo man ins Allerheiligste der Hohepriester gegangen sind und Blut gereinigt hat mit dem Blut des Ziegenbocks, gereinigt hat das ganze Heiligtum von allen Sünden, die sich angesammelt hat. Und wir verbinden es mit dem Gerichtstag. Wir lehren theologisch, das hat was mit Gericht zu tun. Und tatsächlich, wir sehen es in der Offenbarung, was wie uns beschrieben wird in der Kapitel 11. Es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten. Und dass du die verdirbst, die die Erde verderben. Und dann lesen wir, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan. Jetzt kommt der Blick rein. Wenn Gottes Zorn, Gottes Gericht kommt. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Wow. Es hat etwas mit dem Gericht zu tun, glauben wir. Und das ist unsere große Botschaft. Und ihr Lieben, wenn wir diese Tage hören, was alles passiert, was wir an Geheimnissen erfahren, sogar in den Nachrichten, über Skandale, über schlimmste Art von Menschenhandel und Ähnliches. Es gibt einen Gott, der wird es richten. Wir haben einen Gott, wir glauben einen Gott, der nichts verdeckt lassen wird, was passiert ist. Wir werden in dieser Welt nicht alles erfahren. Aber es gibt einen Gott, der macht Gericht. Und deswegen sollen wir diese Botschaft weiterbringen. Aber die Botschaft der Bundeslade hört hier nicht auf. Sie geht weiter. Und ich höre selten Predigten darüber oder lese selten Bücher darüber, aber wir wissen es. Es steht in der Bibel. Es ist ein dynamisches Prinzip. Nachher finden wir noch etwas in der Bundeslade. Wir finden einen Stock von Aaron, der beginnt zu sprossen, zu leben. Ein toter Stock beginnt zu leben und bringt Früchte sogar. Blüten und Früchte. Und dann sehen wir einen Krug Manna mit ungefähr 2 Kilogramm Manna, das aufbewahrt wurde. Warum ist das da drin? Die oberflächliche Antwort könnte heißen, ja natürlich, weil Gott bestätigte die Autorität von Aaron. Ja, das war damals wirklich der Grund, der erste. Und Manna wollte man als Erinnerung mitnehmen ins verheißene Land, das man nicht vergisst. Aber ich glaube, es gibt einen tieferen Grund. Ich glaube, es gibt ein heilsgeschichtliches Bild. Schaut mal, liebe Geschwister, Manna verwest nicht mehr, wenn sie im Sarg ist. Wisst ihr, dass Manna nach einem Tag kaputt war? Nur am Freitag hat sie, wenn man gesammelt hat, hat sie 2 Tage gehalten. Diese Manna verwest nicht mehr. Die Verwesung wird aufgehoben in der Bundeslade. Und der Stock beginnt zu leben, ein toter Stock. Das sind die tiefen Bedeutungen, die wir jetzt sehen. Das heißt, in der Lade gibt es keinen Tod mehr, keine Vergänglichkeit mehr. Da ist Leben. Nicht so wie bei den Ägyptern, wo nur Tod war. So viel Gold und Symbole und Götter und magische Sprüche sie gegeben hat. Es hat sich nichts verändert. Ich habe Tutanchamun mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich hatte mal Glück im Tal der Könige. Da war er gerade im Grab, als ich da war. Sonst reist er überall rum. Er sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Auch wenn er balsamiert war. Die ganzen Sprüche und alles hat nicht geholfen. Und er war ja Tausende da drin. Aber lass uns noch etwas tiefer gehen. Schaut mal, was für ein Schlüssel Jesus gibt, Gott uns gibt, wie wir umgehen mit der Bibel. Nicht nur Sola Scriptura und Tota Scriptura, sondern für das Alte Testament ist das wichtigste Deutungsprinzip, hermeneutisches Prinzip, was Jesus gibt. Und er sagt, er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was ihnen in allen Schriften von ihm gesagt wurde. Das heißt, Jesus sagt ihnen, sucht mal mich im Alten Testament, und zwar in Mose, in den Psalmen, überall, in den Propheten, überall bin ich. Paulus geht weiter, vertieft das und sagt, denn so oft heute Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen der Juden, sagt er. Sie sehen gar nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie sehen Gesetze, sie sehen historische Daten, aber keine Herrlichkeit. Aber dann sagt er, wenn wir aber uns zu Christus wenden, wenn wir Christus suchen im Alten Testament, dann wird die Decke weggetan und wir sehen die Herrlichkeit des Herrn im Alten Testament. Es scheint nicht alles zu sein. Jesus versucht unser Augenmerk noch weiter ins Alte Testament, aber dass wir ihn suchen, auch mit der Bundeslade. Gibt es da noch mehr Bücher, noch mehr Bilder? Schaut mal, was Paulus gemacht hat im Hebräerbrief. Paulus versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen und zeigt uns, gibt uns einen Hinweis, als er über die Bundeslade spricht, das Wort Kibbutz kommt nur 6-mal vor im Neuen Testament. Meistens für die Bundeslade einige Male. Und schaut mal, was er jetzt 2 Kapitel später macht. Er macht etwas Ähnliches wie in Mosebüchern. Aaron, letztes Vers im 1. Mose, im 25 ist dann Aaron was anderes. Schaut mal, was er jetzt macht. Er sah, in 2 Kapitel weiter spricht er von der Arche mit dem gleichen Wort und sagt die Arche. Ja, vorher spricht er die Lade des Bundes Kibbutz. Da war Manna und der Stab Aaron, die Tafeln des Bundes, er beschreibt das alles. Und jetzt kurz später sagt er, durch den Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche, Kibbutz, das gleiche Wort, zur Rettung seines Hauses. Wow, was für eine Verbindung, wie uns hier jetzt weiterführt. Arche als Gottes Ort des Überlebens, der einzige für die damalige Welt. Es gab keine andere Möglichkeit. Man musste in die Arche gehen, um gerettet, um Leben zu haben, um am Leben zu bleiben. Noah als Retter der damaligen Welt, wieder eine Typologie auf Christus. Er und sein Haus wurden gerettet in der Arche. Seht ihr, wie es aufgeladen wird? Und Petrus geht einen Schritt weiter. Und sagt in 1. Petrus 3, denn einst, die ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche, Kibbutz, da haben wir wieder die Arche, baute, in der wenige, das sind 8 Seelen gerettet wurden durch das Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild, Antitypus der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gegen den Himmel. Und es ist ihm untertan alle Engel und Gewalten und Mächte. Die Taufe? Wie komme ich hinein zur neuen Welt, zur himmlischen Welt? Merkt ihr, wie die Bibel das jetzt mit der Arche und sagt, das ist jetzt Symbol der Arche für die Taufe. Durchs Wasser hindurch gerettet werden. Was feiern wir bei der Taufe? Römer 6. Wer mit Jesus begraben, verwachsen ist, der steht auf. Und die Bibel meint das ernst. Durch die Taufe, durch eine Arche komme ich in die neue Welt, gehöre der neuen Welt, bin vom Tod ins Leben übergegangen, sagt Jesus. Johannes 5, wer glaubt, wer gläubig geworden ist und dann natürlich haben sich taufen lassen, kommt in die andere Welt. Werden wir bei unserer Taufe durch Jesu Dienst in die neue himmlische Welt versetzt? Ja, selbstverständlich. Das ist, was uns die Bibel sagt. Und deswegen nutzt sie diese Bilder, dass wir das verstehen können. Schon damals hat die Bundeslade, als sie durch den Jordan gegangen sind, wo ja die Taufe des Johannes begann, spaltete sich das Wasser. Das sind die Symbole Gottes. Und es gibt noch einige Symbole, aber ich möchte jetzt zur Anwendung kommen im letzten Teil. Ich möchte noch etwas vertiefen. Das war ja sehr technisch. Ja, aber jetzt, wo bleibt das Herz? Was hat das mit unserem Herzen zu tun? Damals, als ich ein Kind war, 8 bis 12 Jahre alt und im Krankenhaus wohnte, was ich am Anfang erzählt habe, und diese neuen Fahrzeuge, Rettungsfahrzeuge kamen, die ich bewunderte, bewunderte ich zuerst die ganze Technik drin, die Geräte, die Tools. Aber dann mit der Zeit sind mir immer mehr die Retter ins Augenmerk gekommen, wie sie gearbeitet haben, die Sanitäter, Rettungsassistenten, die Notärzte. Und meistens bin ich gekommen zu schauen hinter dem Busch, wenn schwere Sachen passiert sind tatsächlich. Und dann habe ich gesehen, wie sie kämpfen um das Leben, wie sie sich bemühen, wie jeder Griff sitzt. Ich habe noch nie so ernsthaft jemand gesehen, seinen Beruf auszuüben. Aber dort war Ernst und Eifer zu helfen, zu retten diese Menschen, die am Sterben waren. Mein Vater, der später auch im Rettungsdienst gearbeitet hat, berichtete mir manchmal Geschichten, die er erlebt hat und wie er versucht hat, Menschen zu retten. Wie er einmal bei einem Schwerverletzten, auf dem der Lastwagen lag, wie er zu ihm drunter gegangen ist unter Lebensgefahr, um ihn zu versorgen. Oh, das hat mich als Teenager damals sehr, sehr berührt. Und einmal ist er fast umgekommen, als er schnell mit dem Fahrer gefahren ist und sie haben sich schwer verletzt, also zumindest die Nase gebrochen und das Gesicht zerrieben. Tatsächlich, um das Krankenbett herum, ob das in Rettungswagen ist oder in einem Schockraum oder in einer Operationssaal, wer das gesehen hat, und hier sind ja einige, die arbeiten dort, habe ich manchmal gesehen, dass manche blutig sind, tatsächlich. Selbst beschmutzt sind mit dem Blut der anderen, weil sie versuchen, ihr Leben zu retten. Die Bibel hatte auch so ein Bild. Wisst ihr, dass ein paar Jahrhunderte später Gott tatsächlich im Alten Testament zeigt, was Auferstehung sein kann? Wir können es in 1. und 2. Könige lesen. Gott hat im Alten Testament schon 3 Auferstehungen gezeigt, beschrieben, detailliert. Also jetzt von einzelnen Menschen. Das eine ist von Elia, das zweite von Elisa. Und dort ist es dramatisch. Da sieht man auch das Herz. Ich möchte kurz zum Schluss die zweite Geschichte erwähnen, als Elisa in gewissen Bereichen gereist ist und ein Ehepaar hat ihn gesehen und hat gesagt, schau mal, dieser arme Prophet muss so viel reisen, muss immer wieder im anderen Hotel schlafen oder so. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, lass ihn uns, wir haben noch eine Kammer im Obergemach frei, lass ihm diese Kammer geben. Und sie entscheiden sich und er kriegt seine Kammer voll möbliert, mit Stuhl, mit Tisch, mit Leuchter, mit Bett, alles war da. So, was man damals auf jeden Fall gebraucht hat. Und aus Dankbarkeit für diese Gastfreundschaft entscheidet sich Elisa auch, ihnen was Gutes zu tun. Er ruft seinen Diener Gehasi und sagt, weißt du was, geh sie mal fragen, was sie brauchen. Geh mal zu der Frau, die das initiiert hat und frag sie mal, was kann ich mal für sie Gutes tun? Und der Gehasi wusste, weißt du was, die hat ein Leid. Ja, wie bis heute. Manche Eltern, ich habe kein Kind, ich wünsche mir so sehr ein Kind. Oh, kein Problem. Ja, schick sie her. Und sie kam und er sagt zu ihr, nächstes Jahr um die Zeit hast du ein Kind. Oh, was für eine schöne Prophezeiung, ne? Wenn man so etwas einer Frau, die sich ein Kind wünscht, prophezeit. Und dann sagt die Bibel, berichtet uns kurz und knapp und sagt, reduziert das so auf Telegrammstil und sagt, der Junge wuchs heran und konnte schon laufen und auch sprechen und geht zu seinem Papa draußen, zu den Schnittern, sie waren Bauern wahrscheinlich. Und dann sagt er auf einmal bei Papa, oh, mein Kopf tut weh, mein Kopf tut weh. ja, Kinder haben seltene Kopfschmerzen, aber Papa dachte, naja, vielleicht Kopfschmerz, vielleicht hat er zu wenig getrunken oder was, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber irgendwas hat er sich gedacht, weil er hat ihn mit seinen Dienern, hat er ihn zu Mama geschickt. Und er kam zu Mama und die Bibel sagt, dass die Mutter das tat, was jede gute Mutter tun würde. Ihr Kind in ihren Arm und in ihr Schoß zu nehmen und trösten. Und das hat diese Mutter getan. Aber es ist etwas Trauriges passiert. Es war wirklich eine schwere Krankheit. Dieser kleine Junge ist in ihren Armen am Mittag gestorben. Sie konnte ihn nicht trösten, sie konnte ihn nicht retten. Er ist gestorben in ihren Armen, auf ihrem Schoß. Ich hatte einige Male Eltern beobachtet, deren Kinder gestorben sind. Das war schrecklich. Das hat mich sehr, sehr berührt. Und diese Frau, sagt die Bibel, hat das Kind sogar von Gott als Dankeschön für ihre Gastfreundschaft bekommen. Jetzt stirbt es. Sie hat ein Geschenk bekommen, was ihr jetzt weggenommen wird, ohne dass sie groß werden kann. Wie viele Eltern würden lieber ihr eigenes Leben geben, als zu sehen, wie ihre Kinder sterben in ihren Armen? Aber zum Glück, ich kann mir vorstellen, dass sie die Geschichte von Elia gehört hat, dass sich die rumgesprochen hat. Dass Elia auch ein Obergemach hatte, ja, der Lehrer, der Vater sozusagen von Elisa. Und was hat sie gemacht? Sie hat das gehört. Sie hat sofort das Kind in das Zimmer von Elisa, ins Obergemach gebracht. Und zwar auf das Bett von Elisa. Stell dir mal vor, was für ein Bild. Und dann geht sie raus, schließt ab, besorgt sich einen Esel und reitet und geht so schnell zu Elisa wie möglich und sagt ihm, fällt zu seinen Füßen und umklammert ihn. Das war die einzige Chance. Wenn der Prophet durch Gott ihn gegeben hat, vielleicht kann er ihn wieder lebendig machen. Und Gehasi, der Diener, der scheucht sie weg. Stellt euch mal das vor. Der hatte kein Herz irgendwie. Einerseits hat er es gewusst, was dieser Frau wichtig ist, andererseits war er herzlos. Und Elisa sagt, lass sie, sie hat große, große Trauer, diese Frau. Und dann erzählt sie ihm und sagt ihm, Elisa, ich habe dir doch gedacht, täusche mich nicht. Wenn ich ein Geschenk bekomme, lass es mir doch sein und nicht das jetzt. Und der sagt, Gehasi, hier ist mein Stock, geh hin, bring ihn, leg ihn auf das Angesicht des Sohnes. Und die Frau bekommt Hoffnung. Stellt euch vor, jetzt wird was passieren. Gott wird ihn wiederherstellen. Interessant, den Stock, ne? Aber Gehasi geht drin wie ein gelangweilter Beamter und macht das genau so, wie der Herr gesagt hat. Legt ihn drauf und schaut, es passiert nichts. Klappt nicht. Dann geht er zurück und macht Berichterstattung. Herzlos. Kurz beschreibt die Bibel, wir spüren hier zwei Systeme. Und dann geht Elisa selbst hin. Und das ist eine der beeindruckendsten Szenen für mich im Alten Testament, wie Elisa dann ins Obergemach geht und betete. Er ringt um das Kind, er betete zu seinem Herrn. So wie Elia, da steht, er schrie zum Herrn, er rief zum Herrn. Aber es passierte nichts. Jetzt könnte er gehen zur Frau und sagen, es passiert nichts. Aber die Geschichte geht weiter, liebe Geschwister. Dann geht er zum Kind, zu diesem Sohn, der aufs toten Körper, der da lag, und beginnt ihn warm zu machen. Vielleicht so, wie wenn jemand erfroren wäre. Versteht ihr? Und wir versuchen ihn warm zu machen. Aber er war tot. Er versucht ihn warm zu machen. Dann geht er noch weiter und er sieht fast so aus, als ob er Mund-zu-Mund-Beatmung gibt. Dramatische Szenen, die sich ereignet haben, die Bibel kurz Telegrammstil beschreibt. Und dann passiert es. Der Junge wird lebendig. Gott hat dann erst das Wunder getan. Warum bringt uns Gott diesen Kontrast zwischen Gehasi und Elisa? Weil das die zwei Religionssysteme sind. Das eine ist das ägyptische, babylonische oder wie ihr es nennen wollt, wo es um Magie geht, um Sachen zu erfüllen nach dem Gesetz. Und dann habt ihr das andere System, das Göttliche, wo Gott uns berührt, schon bei der Schöpfung und haucht seinen Hauch in uns. Wo er uns warm macht, wo er kämpft um uns, wo er ringt, wie Rettungssanitäter, wie Notärzte. Dies ist die erste und zweite Bild der Auferstehung in der Bibel, liebe Geschwister. Und das ist der Kontrast zu all dem, was wir in Ägypten hatten, trotz des ganzen Goldes und der Sprüche und Quasi-Gottheiten, satanischer Lehren. Was für eine Geschichte. Hat das einen tieferen Sinn? Aber sicher. Es zeigt die zwei Systeme. Es zeigt schon auf Jesus, der kommen wird. Was waren die zwei ersten Auferstehungen von Jesus, die er durchgeführt hat? Bei der armen Witwe, die ihren Sohn verloren hat. Er hat die Trauerprozession angehalten. Dann bei dem Kind, das er auferweckt hatte von Jairus, die Tochter. Er hat wieder Freude gebracht. Jeder Vater, jede Mutter hat Freude bekommen, wenn Jesus kam. Da ist keine Trauerprozession an ihm vorbeigegangen, die er nicht aufgehalten hätte und die Kinder zurückgegeben hätte. Ich kann mich noch erinnern, wie es mich berührte, als ich eines Tages in Italien bei einer Freizeit bin ich auf einen Friedhof gegangen, um nachzudenken, und ich sehe ein junges Pärchen, jung, in besten Jahren, 25 bis 30. Und ich sehe sie in einem Grab. Und sie haben dort Kerzen gebracht, sich gekümmert um das Grab, und ich habe gespürt, dass es ihr Kind ist. Ich bin nachher hingegangen und habe gesehen, es ist ihr Kind. Wie schön wäre es, wenn Jesus da wäre und es wieder zum Leben erweckt hätte. Um das geht es, liebe Geschwister, um das geht es beim Göttlichen, bei der Bundeslade, bei diesem ganzen Heiligtum. Die Geschichte von Elia und Elisa zeigt noch die tiefere Ähnlichkeit zum himmlischen Realität. Gott hat auch oben eine Kammer, sagt die Bibel. Der hat dort auch eine Art Bett, wo er uns wiederbelebt. Das Bild der Bundeslade, Sarkophags, der Arche. Warum braucht er das? Weil wir im Gericht verurteilt sind, sagt die Bibel. Wir sind zum Tod verurteilt. Wir sind der Unterwelt. Wir sind unten in der Grube. Oben schauen alle Engel zu. Und auf was schauen sie? Auf den Sühnedeckel. Was wird Gott machen? Was wird er herstellen, um uns wieder zum Leben zu bekommen? Und dann kommt sein Sohn Jesus Christus, der einzige Retter. Der war bei Gott, ist aber runtergekommen, nicht in die Bundeslade, in den Vorhof, auf den Altar, und hat sich als das Lamm Gottes geopfert, ganz draußen. Und die Bibel sagt in Jesaja 53, beschreibt es, und ich möchte nur zwei Texte lesen, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum, liebe Geschwister? Warum war das die einzige Möglichkeit? Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, da draußen im Vorhof, auf unsere Welt, auf Golgatha, wird er Nachkommen sehen. Er wird Nachkommen, Kinder sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird er durch seine Hand gelingen lassen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Und er wird sich sättigen. Durch seine Kenntnis wird der gerechte mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Da können wir gerecht werden. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das, liebe Geschwister, ist der Kampf gewesen. Der schlimmste Kampf um unser Leben. Das war die Reanimation, wo er sich selbst dargelegt als Lamm Gottes. Und wisst ihr, wie es dann weitergeht in Kapitel 4, der nächste Vers in Jesaja, Kapitel 54. Schaut mal, was jetzt passiert. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Juble und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Wer soll jubeln, die Unverheirateten? Da geht es jetzt um Kinderkriegen. Wisst ihr, wie Paulus diesen Text deutet? Nachdem Jesus das gemacht hat, ist es offen. Und jetzt sagt er, haben wir eine Mutter im Himmel. Wow, könnt ihr den Galaterbrief nachlesen. Und er zitiert diesen Text. Jetzt können im Himmel Kinder geboren werden. Und was habt ihr bekommen? Was ist passiert bei eurer Taufe? Ihr seid Kinder Gottes geworden, wenn ihr es glaubt und wenn ihr lebt danach. Aber Satan möchte uns trotzdem kaputt machen. Ja? Nikodemus sagt einmal, ja, muss ich wieder in den Mutterleib reinkommen. Nein, sagt er, von oben gezeugt, durch Geist und durch Wasser. Und Satan kommt, auch wenn wir Kinder geworden sind, und sagt, sie sind schmutzig. Aber jetzt kommt Jesus als Anwalt, als hoher Priester und sagt, sie sind sauber, ich spreche sie frei. Seht ihr, diese dieser Freispruch, das ist zentral, das Gericht nachher, wo wir freigesprochen werden, bei der Bundeslade. Wir sind zu ihm in seine Ruhe hineingekommen, in die Gerechtigkeit. Das Blut ist da, der Preis wurde bezahlt und wir werden freigesprochen. Und wir Adventisten glauben, dass seit 1844 dieses Gericht läuft. Das himmlische Heiligtum ist der einzige Ort der Wiederbelebung für die Ewigkeit. Dort ist alles vorbereitet worden, damit wir für die Ewigkeit wiederbelebt werden. Hier in dieser Welt wird es immer dunkler. Finsternis bedeckt diese Welt. Schlimme Dinge, die wir hören. Diese Epstein-Affäre und alles das, was wir hören, es ist schrecklich. Schaut nicht zu sehr auf diese Information, sondern wie Paulus in Kolosser 3 sagt, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Blickt durch das kleine Schlüsselloch der Bibel ins Heiligtum und ihr werdet wunderbare Dinge im himmlischen Heiligtum sehen. Gott gebe euch Glauben und Kraft, dass wir zur festen Speise kommen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.